Also so ein One-Size-Fits-All-Konzept gibt es auch da nicht. Und das ist auch das, wovon wir dringend weg müssen, individualisiert das Unternehmen anzuschauen, zu gucken, wie groß ist das? Wie viele Frauen arbeiten da? In welcher Altersstruktur sind die? Was sind deren Wünsche? Und wie können wir das am besten hier implementieren?
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Führungsverantwortung und oder in Personalverantwortung stehen und dementsprechend mit Mitarbeitenden zu tun haben. Heute soll es um das Thema Frauen- und Männergesundheit in der Arbeitswelt gehen. Und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Der Schwerpunkt soll die Arbeitswelt beleuchten. Und ich habe Gäste, wunderbare Gäste dabei, absolute Expertinnen und einen Experten dabei. Bei mir im Studio sozusagen ist der Dr. Fabian Krapf, Sport- und Gesundheitswissenschaftler sowie Leiter des Instituts für betriebliche Gesundheitsberatung, IFBG. Und er ist Experte nicht nur im Bereich Sport- und Gesundheitswissenschaft, sondern auch promoviert im Bereich Gesundheitspsychologie, wenn es um Verhaltenssituationen geht. Hallo Fabian.
Hallöchen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
Dann habe ich noch einen zweiten Gast dabei, remote, Frau Dr. Med. Daniela Bach, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Women's Health Educator und Gründerin der Glückssprechstunde. Herzlich willkommen, Daniela.
Genau so ist das. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, super. Ich bin gespannt auf unseren Austausch und wie ihr so die Themen zueinander bringt, wenn wir über Frauen- und Männergesundheit uns unterhalten. Daniela, ich fange mal mit dir an. Wenn wir über das Thema Gendermedizin sprechen, was ist das überhaupt?
Ja, Gendermedizin klingt erstmal so wie so ein ganz woker Begriff und klingt total modern und fancy. Das ist es aber gar nicht. Gendermedizin ist an sich ein Forschungsfeld, das wir seit den 90er Jahren haben, weil es ist uns schon viel länger als nur gestern bewusst, dass Frauen eben nicht kleine Männer sind, sondern ganz anders ticken. Und das geht runter bis auf Zellebene. Jede einzelne unserer Zellen trägt ein Y-Chromosom weniger als die männlichen Zellen. Das heißt, wir haben überall XX drinnen sitzen und das macht sich in allem bemerkbar. Das sind unsere Organfunktionen, das ist die Art, wie wir Medikamente verstoffwechseln, wie lange wir brauchen, bis wir ein Medikament wieder ausgeschieden haben, welche Präventionsmöglichkeiten bei uns wirksam sind im Gegensatz zu den Männern, wie wir gesund bleiben können, wie wir krank sind. Auch das unterscheidet sich von den Männern und ich meine nicht den Männerschnupfen jetzt. All das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die im Feld Gendermedizin untersucht, erforscht werden und deren Ergebnisse umgesetzt werden, damit wir als Frauen genauso wie die Männer eben auch gesund leben können. Und es geht weit über dieses biologische Geschlecht, was wir auf Englisch als Sex definieren, nämlich in Gender fließt soziokultureller Einfluss mit rein. Das heißt, wie ist unser Rollenverständnis als Frau? Klingt jetzt erstmal gar nicht so sehr nach Arbeitswelt, aber Frauenrealitäten, Frauenleben sehen ganz anders aus als Männerleben. Wir sind so die klassischen Kümmerer, wenn wir jetzt so ein bisschen in Stereotypen denken. Und genau diese Stereotypen guckt eben Gendermedizin eben auch mit an, weil die mit wichtig sind und weil die mit Einfluss haben.
Also gerade diese soziologischen Themen, die wollen wir ja auch ein bisschen näher beleuchten. Das soll ja auch ein Stück weit Schwerpunkt des heutigen Tages oder des Gesprächs ja auch werden. Jetzt fragen wir mal den Mann mit dem Expertenwissen in Bezug auf Männergesundheit. Wie ist das aus deiner Perspektive?
Ja, das war auf jeden Fall schon ein beeindruckender Rundumschlag, was die verschiedenen Ebenen auch angeht, bis runter auf die zelluläre Ebene. Und Daniela, ich glaube, was du gerade eben am Schluss noch gesagt hast, das ist auch so ein bisschen das Steckenpferd, so die Disziplin, in der ich mich auch so ein bisschen verorten würde, nämlich tatsächlich so ein bisschen die Frage auch, was machen diese Geschlechterrollen mit uns, wie beeinflussen sie unser Verhalten, unser Handeln und da natürlich auch gesundheitsrelevantes Verhalten, also die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ob und inwiefern wir körperlich aktiv sind, ob wir Substanzmissbrauch betreiben, wie wir uns im Straßenverkehr bewegen und so weiter und so fort. Das vielleicht so ein kleines bisschen noch, ich möchte nicht sagen als Ergänzung, weil du es schon angesprochen hast, aber das ist, glaube ich, auch das, was insbesondere vielleicht auch in der Arbeitswelt relevant sein könnte vor dem Hintergrund. Wie können wir das denn, das Verhalten der Männer eben auch im positiven Sinne und gesundheitsförderlich ausgestalten, animieren, ihnen zur Seite treten und sie dabei zu unterstützen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten.
Da möchte ich dann auch direkt einsteigen. Also wenn du schon Arbeitswelt dann direkt ansprichst und das Verhalten ansprichst, was ist denn genau das, worauf du deine Arbeit, tägliche Arbeit möglicherweise auch, ausrichtest? Was passiert dort? Was machst du da?
Naja gut, also ich glaube, keinem Mann muss man heutzutage mehr erzählen, dass es wichtig ist, sich gesund zu ernähren. Ich denke, das ist im Zeitalter, wo uns mit unserem Handy in der Hosentasche jede Information in Sekundenbruchteilen zur Verfügung steht, einfach gang und gäbe. Was bei vielen Menschen, Männern wie Frauen, aber möglicherweise noch weniger bekannt ist, wie ich erfolgreich eine Verhaltensänderung auch initiiere, ein Verhalten langfristig aufrechterhalte und mich im Fall von Rückfällen vielleicht auch wieder aufrappel. Also sprich, wenn ich jetzt zu dem Schluss gekommen bin, hey, es wäre vernünftiger, mich gesund zu ernähren, ein paar Kilo zu verlieren, körperlich aktiven Lebensstil an den Tag zu legen und auf Alkohol zu verzichten. Wie kann ich das schaffen, ohne direkt auf der ersten Party wieder rückfällig zu werden, wieder alle guten Vorsätze über Bord zu werfen und mit einem Bier und einer Packung Chips in die Ecke zu stellen? Das quasi dieses Thema Verhaltensänderung, das ist etwas, wo man viel, viel Arbeit auch noch investieren kann, sei es in Workshops, in Vorträgen oder auch in 1:1 Beratungen, die bei uns ebenfalls auf dem Programm sind.
Nun sind ja unsere Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch Unternehmer. Also hier geht es ja auch darum, konkret am Arbeitsplatz denn dafür zu sorgen. Daniela, was wäre denn da genau der Blick auf Männer und Frauen? Ich frage dich jetzt mal gleich für beide Gruppen an der Stelle, aber ich glaube, da kannst du trotzdem zu beitragen.
Das Snippet Frauen sind keine kleinen Männer, das zieht sich natürlich vor allen Dingen da rein, dass wir zyklisch leben als Frauen. Das bedeutet, von einer Frau nur das Abliefern zu erwarten, wie es der Mann tut, wäre zu kurz gegriffen. Wir können zyklusbedingt ganz unterschiedlich abliefern, weil wir zyklusbedingt unterschiedliche Zusatzfeatures freigeschaltet bekommen, je nachdem, welches Hormon da gerade vorrangig ist. Und es bedeutet, dass wir auch an den Frauenschutz denken müssen. Wenn wir gerade im Handwerk sind und nehmen als Beispiel mal die Dachdeckerin, die zu jeder Monatszeit aufs Dach krabbelt und da tätig ist, stellen wir uns die gleiche Dachdeckerin mal vor mit Menstruationsbeschwerden, mit Schmerzen, mit einer Endometriose, die sie einmal im Monat so stark heimsucht, dass sie schmerzbedingt unter Umständen nicht so arbeiten kann, wie sie das ohne ihre Periode, ohne die Endometriose tun würde. Jetzt ist die Frage, wie oft kommt das zur Sprache? Insbesondere in Handwerksbetrieben. Also als Erfahrung lässt sich sagen, eher selten. Mein Mann ist selbst Schreiner und ich habe ganz guten Einblick in die Handwerkswelt. Da ist zyklisches Arbeiten für viele noch ein Fremdwort und viele scheuen auch ein wenig, so ein bisschen in den Diskurs zu gehen. Was bedeutet das denn für mich, wenn ich Frauen im Unternehmen habe? Und haben so ein bisschen Angst vor dem Thema. Und genau da setze ich jetzt wieder mit der Glückssprechstunde an. Ich gehe in die Unternehmen, ich gucke, was ist der Bedarf, was wird in diesem Unternehmen individuell gebraucht und wo kann man mit ganz kleinen Dingen schon maßgeblich unterstützen, dass die Frauen sicher und optimal arbeiten können in jeder Zyklusphase.
Das Thema Sicherheit, finde ich, ist schon nochmal, du hast ein Beispiel jetzt Dachdecker eben genannt, das ist ja schon nochmal ein Punkt, wenn ich unter Schmerzen arbeite, kann das ja auch ein Unsicherheitsfaktor sein.
Absolut, absolut. Ich kann einfach nicht, das heißt im Englischen immer so schön, mein bestes Ich zur Arbeit bringen und das geht gar nicht nur ums Performen, es geht einfach auch um Sicherheit. Es geht darum, dass ich auf mich selbst gut achten kann und es gibt diese Pads, die man Männern zur Probe mal ankleben kann an den Bauch, da werden die Muskeln stimuliert, um mal Periodenschmerzen nachzuempfinden. Das ist jetzt ein Gimmick, aber worauf das hindeutet ist, wenn man mal gemerkt hat, wie sich so ein Schmerz anfühlen kann und stellt sich dann vor, ich arbeite ja nicht nur einen Tag im Monat mit diesem Schmerz, sondern 3, 4, 5 Tage, je nachdem, wie lange ich meine Periode habe. Wie gut kann ich dann auf mich achten? Wie gut kann ich mein Werkzeug bedienen? Wie gut kann ich aufs Dach klettern, um beim Beispiel zu bleiben? Ja, also das ist nicht nur ein Wellbeing-Faktor, so ein Nice-to-have, schönes Add-on. Das ist wirklich ein ganz knallharter Sicherheitsaspekt und den gilt es zu beachten.
Ja, und dann ja wahrscheinlich nicht nur für einen selbst, sondern möglicherweise auch für die Kollegenschaft im Umfeld, für das Unternehmen selbst. Fabian, wie siehst du denn das? Welche Erfahrungen hast du mit solchen Dingen, die die Daniela gerade angesprochen hat, auch in deinen Beratungen oder Informationen dementsprechend?
Ja, also gerade das Thema zyklussensibles Arbeiten oder Ähnliches, das ist natürlich jetzt nichts, wo ich auch ein authentischer Referent zu diesem Thema bin. Deswegen habe ich mir auch ganz bewusst sowohl bei meiner Forschung damals als auch jetzt mit meinem Tun so mich der Männergesundheit einfach auch verschrieben. Und da sind es dann ebenfalls unterschiedliche Dinge, die jetzt nicht zyklusbedingt oder Ähnliches sind, sondern sie sich kontinuierlich so durch männliche Biografien auch hindurchziehen. Das sind beispielsweise das Vernachlässigen von Schmerz, das sich nicht öffnen im Falle von insbesondere auch psychischen Belastungen, was ja auch, sag ich mal, immer noch ein kleines bisschen Stigma ist, auch wenn sich da zum Glück schon sehr viel getan hat in den Köpfen der Männern. Trotzdem ist es immer noch eher schwierig für einen Mann, sich einzugestehen, ich habe da ein Thema, und noch viel schwieriger ist es auch anderen gegenüber, sich zu öffnen, das zu tun. Und das ist aber natürlich genau die Tür, die ich da versuche, auch bei den Männern, die bei mir in den Veranstaltungen auch drin sitzen, die Tür, die ich versuche zu öffnen, dass man da durchgehen kann, Verantwortung für sich zu übernehmen und auch für andere.
Also das sind ja aber auch schon so Klassiker wie so ein psychologischer Antreiber, sei stark, oder Indianerherz kennt keinen Schmerz. Das sind ja Männer, ne?
Ganz genau. Mittlerweile, glaube ich, ist die männliche Rolle ein kleines bisschen auch aufgeweicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich denke, da kommt auch eine neue, jüngere Generation heran, die diese unterschiedlichen Rollen, die zwar immer noch da sind, aber die diese auf jeden Fall ganz, ganz anders auch leben. Und von daher sehe ich da auch eine große Chance, gerade insbesondere für das Thema psychische Gesundheit. Nach wie vor sind Männer häufiger die bei einem Suizidversuch auch tatsächlich ums Leben kommen. Frauen unternehmen diese, glaube ich, müsste die aktuelle Statistik auch sein, noch immer häufiger. Männer vollziehen das. Also sprich, dieses Thema psychische Gesundheit, was im letzten Schritt natürlich dann vielleicht auch darin endet, sich selbst ein Leben zu nehmen, das ist auch bei Männern oft eher noch etwas, was damit zu tun hat, dieses Gefühl, sich nicht öffnen zu können, alleine dazustehen mit seinen Problemen und natürlich in der schlimmsten Konsequenz dann auch so enden kann. Und da, glaube ich, tut sich gerade schon eine Menge.
Woher kommt denn das, dass man sich als Mann schwer tut, so zu öffnen an der Stelle?
Ja, das ist, was auch Daniel ja vorhin schon gesagt hat, so dieses Rollenthema, ne? Mit denen sind wir in meiner Generation, ich bin jetzt etwas älter als 40, immer noch ein Stückchen auch groß geworden. Also dieses ein Indianer, du sagtest es gerade, kennt keinen Schmerz, oder auch so diese Verhaltensweisen, die wir in unserer Erziehung auch am eigenen Leib vielleicht gar nicht explizit, aber implizit erfahren haben, die sich auch nach wie vor noch zeigen, dass Jungs in ihrer Erziehung ein größerer Entfaltungsspielraum ermöglicht wird. Das heißt, man lässt bei Jungs, die man erzieht als Eltern, ob bewusst oder unbewusst, lässt man Risikoverhalten leichter zu, als es bei Mädchen der Fall ist. Bei Mädchen sagt man, pass auf dich auf, geh nicht auf die Straße. Bei den Jungs gibt man den Hausschlüssel mit und sagt, heute Abend zum Abendessen bist du zu Hause. Und so, das sind in Summe so viele Eindrücke, die mich in auch der Interpretation der eigenen Rolle so massiv prägen, dass da natürlich erstmal auch stark gegengearbeitet werden muss, um sowas zu hinterfragen, sowas auch aufzubrechen und die Bereitschaft zu erzeugen, sich selbst sein eigenes Handeln auch zu reflektieren und bewusst Schritte einzuleiten, um gerade was das gesundheitsrelevante Verhalten angeht, eine Verbesserung zu initiieren.
Daniela, tun sich Frauen denn generell leichter mit der Ansprache solcher Themen? Auch im Betrieb, oder ist das einfach nur,
ganz und gar nicht,
weil du dich jetzt besonders gut auskennst, sprichst du es an?
Nein, das ist ganz und gar kein einfaches Thema und es ist auch nach wie vor groß tabuisiert und schambehaftet. Also und das geht nicht nur den Frauen so. Also stellt ihr euch mal, einen Mann vor, einen Vorgesetzten vor, der von seiner Angestellten angesprochen wird. Ich habe heute so eine starke Periode, mir läuft die Beine runter, ich möchte gerne nach Hause gehen. Der ist hoffnungslos überfordert mit der Situation, weil das ein schambehaftetes Thema nicht nur für diejenige ist, die es anspricht, sondern auch für denjenigen, der angesprochen wird als Führungskraft. Also das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ich würde ganz gerne noch eben zu was einhaken, was Fabian gerade gesagt hat. Denn dieses Rollenverständnis, mit dem wir groß geworden sind, das ist für alle Beteiligten höchstgradig schädlich. Wir haben gerade gehört, wie die Männer darunter leiden, noch immer. Und das ist so. Und gleichzeitig leiden auch die Frauen darunter. Denn wir Frauen werden groß als Mädchen mit, sei nicht zu viel, sei nicht zu laut, sei nicht zu präsent, nimm dich ein bisschen zurück. Und wozu führt das? um bei diesem ganz prominenten Beispiel Herzinfarkt bleiben zu wollen, Frauen versterben signifikant häufiger an einem Herzinfarkt als Männer, unter anderem, weil es viel länger dauert, bis eine Frau mit Herzinfarktsymptomen in die Ambulanz geht und überhaupt vorstellig wird. Ist sie in der Ambulanz, wartet sie viel länger und macht nicht auf sich aufmerksam. Unter Umständen werden ihre Symptome nicht erkannt. Da spielt Gendermedizin leider auch eine große Rolle. Und sie wird nach Hause geschickt mit einem Antidepressivum und dem Rat, sich mal auszuschlafen. Also was ich sagen will, diese toxischen Rollenverständnisse von ich gebe dir den Schlüssel mit, renn allein über die Straße, du weißt, was du tust, bis hin zu sei nicht so präsent, nimm dich zurück, lass die anderen neben dir bestehen, tun keinem gut. Das heißt, ich bin ganz euphorisch gestimmt und positiv gestimmt, dass mit dem Aufbrechen dieser alten patriarchalen Strukturen da was ins Rollen kommt, auch für die Generation unserer Kinder und deren Kinder, dass die eben nicht mehr damit groß werden, womit wir und unsere Eltern und deren Eltern groß wurden, mit diesen tradierten Rollen.
Mir ist eben noch eine Redewendung, stell dich nicht so an, eingefallen. Also das, glaube ich, würde auch ganz gut dazu passen, also um das auch nochmal deutlich zu machen. Ne?
Und es taugt keinem. Also wir leiden im Grunde geschlechterübergreifend unter dieser Struktur. Das heißt, im Grunde können wir nur profitieren, wenn wir Tabus und Scham rund um psychische Gesundheit, gerade was die Männer angeht, aufbrechen und gleichzeitig rund um Frauengesundheit und eben das zyklische Leben, die Perimenopause, die Wechseljahre, ein riesiges, schambehaftetes Thema. Kein Mensch möchte mit zum alten Eisen gehören und niemand möchte es angesprochen wissen, wenn wir es nicht schaffen, es neu zu definieren und zu sagen, das sind nicht Frauen, die abgestempelt gehören in den Wechseljahren, das sind Frauen, die mitten im Leben stehen, die sind voller Energie, die sind mitten im Berufsleben auch, die tragen häufig ganz viel Knowledge aus den Unternehmen. Und was passiert? Da sind wir wieder bei Heuleise, Jacqueline. Die quitten, die schlagen Beförderungen aus, die reduzieren ihre Stelle, die proben keinen Aufstand und sagen, wir brauchen Unterstützung, sondern sie ziehen sich leise zurück und bis zu jede fünfte denkt darüber nach, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Dann haben wir sie verloren aus der Arbeitswelt.
Und dann haben wir ja nicht nur die Frau als Person verloren, sondern dann natürlich auch Fachwissen, Informationen, Abläufe, Wissen in dem Unternehmen.
Unternehmensseele, genau. Ist es.
Also naja, und Empathie in jedem Fall ja auch. Also das ist ja etwas, was ja eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben jetzt... Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. In deinem Redefluss.
Ich wollte nur sagen, und wenn man, Entschuldigung, das passiert mir immer, wenn ich über mein Leidenschaftsthema sprechen darf. Nein, und wenn man die Männer fragt, sehen die das genauso? Da sind wir wieder bei diesem, ne, wenn wir das gemeinsam überwinden, dann ist so viel mehr geschafft. Also Plan International Deutschland e.V. hat 2022 Daten veröffentlicht, dass 79% der Männer schon mal selbst einen flapsigen Spruch getätigt haben, aller hasse deine Tage oder was, oder mitbekommen haben, dass irgendjemand so einen Spruch getätigt hat. Gleichzeitig wünschen sich 60% der befragten Männer dringend mehr Aufklärung zum Thema Periode. Ähnlich sind die Zahlen, wenn es um die Wechseljahre geht. In den Unternehmen, da gibt es eine ganz tolle Studie von Vodafone durchgeführt, auch ganz aktuell, haben mehr als 60% der Befragten gesagt, sie wünschen sich mehr Unterstützung in den Wechseljahren von ihren Vorgesetzten und gleichzeitig fühlen sich aktuell, Achtung, 7% gut von ihren Vorgesetzten unterstützt. Da ist noch viel Luft nach oben.
Ich wollte gerade sagen, da ist noch genug Arbeit da. Ich möchte noch mal einen Aspekt aufgreifen, weil du ihn vorhin schon mal angesprochen hast. Ich komme gleich noch mal auf die Generationen, also auch auf Thema Wechseljahre und so weiter und Arbeitswelt in dem Kontext zurück. Aber Fabian, wie ist denn das, du hast auch von jüngeren Menschen, die öffnen sich mehr, vorhin gesprochen. Woran liegt denn das? Also wir haben ja schon Generationenwechsel, wenn ich mir so Geburtenjahrgänge so angucke und entsprechenden, Epochen ist jetzt übertrieben, Generationen an der Stelle. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Woran liegt denn das, dass jetzt ein Stück weit mehr Offenheit für solche Themen vorhanden ist.
Das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt sicherlich auf Spurensuche auch gehen, aber da kommen verschiedene Sachen sicherlich zusammen. Ich glaube auch, dass die jetzige jüngere Generation, die die Schulen, Ausbildungen, Universitäten etc. verlässt, natürlich auch von Eltern großgezogen worden, die so alt sind wie ich, vielleicht ein kleines bisschen älter auch noch, bei denen wiederum natürlich schon auch wieder was anderes im Kopf stattgefunden hat, als sie es beispielsweise durch die eigene Erziehung, durch die Großelterngeneration noch mitbekommen hatte, die natürlich auch durch eine andere Lebensrealität hindurch gegangen ist. Also sprich, ich glaube, das ist etwas, was ein Stück weit einfach vielleicht auch passiert, zum anderen aber auch in einer Welt, die heutzutage viel, viel vernetzter ist, einfach auch viel mehr unterschiedliche Rollen auch zur Schau stellt. Also sprich, in meinen prägenden Jahren, in meiner Sturm-Drang-Zeit, Anfang der Pubertät, da gab es, glaube ich, weniger Nischen, in die man sich auch hat zuordnen können als Heranwachsender. Ob man da jetzt irgendwie im Sportverein war, dann war es eigentlich nur Fußball, oder man war halt irgendwie Skater, das war ich damals in meiner wilden Zeit, in Anführungsstrichen. Und heutzutage kriegen wir durch die Welt, die so nah zusammengewachsen ist, durch Internet, durch Bilder, durch die Möglichkeit, sich auch zu vernetzen mit Gleichgesinnten, eine unfassbare Pluralität dargeboten und auch ja, Zugangsmöglichkeiten zu solchen Subkulturen, die es, glaube ich, auch wirklich erleichtern, seine Rolle zu finden und für sich zu interpretieren und nicht eben in diese stark tradierten Geschichten reinzugehen, sondern zu gucken, da gibt es ja auch noch was anderes. Und ich glaube, das auch auf jeden Fall nicht nur für Jungs und Mädchen oder für junge Männer und Frauen, sondern das ist auch etwas, was ich zum Beispiel jetzt auch immer noch sehe, so hoppla, wie viele unterschiedliche Karrieren es gibt und so weiter. Das sind einfach Dinge, die sich im Zeitraffer, glaube ich, jetzt verändert haben durch Internet, durch dieses Zusammenwachsen auch der Welt.
Naja, wenn wir über solche Themen ja sprechen und auch das Thema Aufklärung ja mal betrachten, du hast jetzt eben die ältere Generation angesprochen, ich bin jetzt ein bisschen älter als du, ich habe eine 23-jährige Tochter, also an der Stelle, bei mir hat Aufklärung durch Bravo stattgefunden und ich denke, das ist heute anders. Also insofern, da gibt es die TikToks dieser Welt und wie sie denn alle heißen, ja?
Ja, und das ist fatal eigentlich, ehrlich gesagt, denn die Aufklärung in den Schulen hat noch nicht Schritt gehalten. Ich unterstütze ein ganz tolles Projekt, die nennen sich Nobody und haben eine App entwickelt, die Aufklärung neu in die Schulen bringt, diverser in die Schulen bringt und am Puls der Zeit in die Schulen bringt. Denn sie, also das, wenn man in die Schulbücher guckt, ist man erschüttert, was da drin steht und wie wenig Diversität, von der wir gerade so toll sprachen, sich in Schulbüchern wiederfindet. Ich habe in einem Anflug jugendlichen Leichtsinns mal die großen Schulbuchverlage angeschrieben und habe um mehr Diversität in den Abbildungen gebeten. Das Ergebnis ist ernüchternd. Also was Aufklärung in der Schule leisten muss, ist nämlich die Kinder auf diese Informationsflut vorzubereiten, die im Internet über TikTok und so weiter auf sie hereinprasselt. Und wenn wir Kinder haben, die wir TikTok unvorbereitet überlassen, dann wird es schwierig, weil dann ist unter Umständen das, was sie an Sexualaufklärung erleben, nicht das, was die Realität abbildet, sondern was eben der TikTok-Feed ihnen gerade reingespült hat. Das halte ich für sehr gefährlich. Da sind wir mitten in dieser Gender-Data-Gap, wo ich auch ein bisschen Sorge habe, wenn es uns nicht gelingt, die Datenlücke, die wir aktuell immer noch haben, ne, da haben, wir haben bisher immer vom männlichen Probanden gesprochen, bis weit in die 90er hinein und haben immer runtergerechnet, bei jeder Kopfschmerztablette, die ich nehme, weiß ich gar nicht so genau, was meine Leber, meine Niere damit macht. Die Daten kommen so langsam, dass vielleicht die Kopfschmerztablette, die für meinen Mann genau die richtige ist, für meine Leber nicht so genial ist, weil ich die ganz anders verstoffwechsle. Wenn wir diese Lücke, diese Datenlücke nicht voll füllen können und es kommt KI, dann wird die potenziert, weil KI greift immer nur auf die Daten zurück, die es jetzt aktuell hat. Ein zugelassenes Medikament hat keiner mehr einen Drang, nochmal eine neue Studie aufzulegen, wie wirkt es eigentlich bei Frauen und Mädchen. Selbst wenn wir unsere Tiere beim Tierarzt mit einem Medikament versorgen, bekommt das Tier dieses Medikament gewichtsadaptiert. Nichts dergleichen findet sich auf einer handelsüblichen Kopfschmerztablette, noch nicht mal gewichtsadaptiert. Da haben wir vom Geschlecht noch gar nicht gesprochen. Also KI und TikTok und Aufklärung schön und gut und gleichzeitig gilt es erst, die Basis zu schaffen. Und die sehe ich wirklich in den Schulen. Und auch die Basis für eine psychische Gesundheit sehe ich in den Schulen. Wir müssen dringend viel mehr mit Prävention und mit den Maßnahmen, wie es gelingt, ein gesundes Leben zu führen, an unsere Kinder ran. Die können das total gut umsetzen und die verstehen das und die sind kompetent. Und diese Kompetenz dürfen wir den Kindern durchaus zutrauen. Das machen wir noch viel zu wenig.
Das ist ja ein Punkt. Insbesondere gerade mit dem Thema sind die Kinder und Jugendlichen ja ganz weit vorne, also weit vor uns, so würde ich das mal sogar bezeichnen. Nun, wenn ich dann aber einen Schritt weiter gehe, Stichwort Schule, und dann kommt irgendwie Ausbildung, meinetwegen Studium, also das würde ich ja jetzt mal auf einen Zeitstrahl legen. Was ist denn, wenn ich dann meinen ersten Chef kennenlerne, was weiß ich, in einem Bewerbungsgespräch oder mich auf eine Stelle, meinetwegen auch im Handwerk bewerbe, wie kriege ich es denn hin, dass ich solche Themen möglicherweise früh auch thematisieren kann? Was braucht es denn in so einem Unternehmen?
Ich glaube, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe die Vorstellungs- oder die Gesprächssituation beim Vorstellungsgespräch.
Es muss nicht das Vorstellungsgespräch sein, reicht ja auch der Beginn der Ausbildung oder sonst irgendetwas. Und dann ist ja die große Frage, naja, entweder bin ich dann junger Mann oder ich bin junge Frau, je nachdem, und habe mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und bin oder möchte mich mit solchen Themen auseinandersetzen und bin in einem Betrieb. Wie schaffe ich es denn, solche Themen zu thematisieren, wenn ich merke, Mensch, da spricht irgendwie gar keiner drüber oder das wird irgendwie wegtabuisiert.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, zum einen bei sich selbst anzufangen, also Selbstfürsorge zum einen, zum anderen, aber auch insbesondere dann, wenn ich merke, dass es vielleicht in einem Unternehmen da auf absolute taube Ohren stößt und da überhaupt gar keine Awareness irgendwie dafür da ist, dass solche Themen, ob jetzt im BGM-Kontext oder einfach auch in Führungshierarchien oder ähnliches, dass sie da überhaupt zur Sprache kommen, dann selber auch Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Also sprich, auch wie ich auf meine Kolleginnen und Kollegen zugehe, wie ich sie anspreche, wie ich sie aber vielleicht auch nicht so leicht vom Haken kommen lasse durch eine entsprechende Redetechnik. Wenn ich jetzt jemanden frage, und bei der Arbeit alles gut, dann sagt er halt entweder ja oder nein. Wenn ich aber frage, hey, was ist denn das Schönste an deinem Job? Oder bewerte doch mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich du gerade bist. Egal, was für eine Ziffer genannt wird, bietet mir das Möglichkeiten dort, um auch einzuhaken, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und entweder, wozu ich leider häufig auch neige, dann vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen zu sagen, okay, versuch doch mal dieses oder jenes. Und selbst wenn es das nicht ist, einfach jemandem anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu öffnen, das Gefühl zu gewinnen, da ist jemand bei mir irgendwie im Team, in der Firma, der hat offene Ohren, der verurteilt mich nicht, dem kann ich mich auch anvertrauen. Das ist auf jeden Fall etwas, wenn es nichts anderes hat, was ich zum Beispiel für mich natürlich, aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen tun kann. Und dann beginnt natürlich möglicherweise die Arbeit, dickere Bretter zu bohren, sich Verbündete zu suchen über die verschiedenen Vehikel, die es innerhalb eines Unternehmens gibt, ob es Betriebsrat ist, Betriebsmedizin oder ähnliches. Dann dort, sag ich mal, auch das Ganze in internen Prozessen zu verankern, das auf die Agenda zu bringen, Stichwort gesundes Führen und so weiter und so fort, um das, sag ich mal, von innen heraus zu einem größeren Thema zu machen.
Was würdest du denn da gerade jungen Männern aus deiner Perspektive raten? Ich frag dich das da ja auch, Daniela, keine Sorgen, nur nicht nach den jungen Männern. Was würdest du denn da jungen Männern aus deiner Sicht raten, wenn die in einen, bleiben wir beim Handwerksbetrieb, kommen, neu dort sind, da sind möglicherweise auch andere Auszubildende oder angehende Gesellen, so was, du hast jetzt eben gesagt, naja, ich würde andere Fragen stellen oder Fragen stellen lassen. Nun sind ja möglicherweise pubertierende junge Männer auch eher tatsächlich wortkarg, alleine schon durch ihr Naturell. Also wenn ich so an meine Zeit, auch wenn es länger her ist, mich erinnere, besonders gesprächsbereit war ich dann nicht.
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde versuchen, Optimismus zu erzeugen. Also sprich zu sagen, hey, pass mal auf, das ist einfach ein relevantes Thema und selbst wenn du möglicherweise innerhalb der Firma oder bei deinen anderen Azubi-Kolleginnen und Kollegen keine Anlaufstelle findest oder sowas, es gibt da draußen sonst noch viel mehr. Und letzten Endes, wenn ich feststelle, hoppla, ich bin möglicherweise im Betrieb alleine, dann ist der Betrieb immer noch nicht das ganze Leben. Also sprich, in der Peer Group, im Freundeskreis und ähnliches, über Vertrauenspersonen, denen ich mich öffnen kann oder ähnliches, wenn ich solche Themen habe, dann gibt es außerhalb der betrieblichen Realität auch noch andere mit Kontaktpersonen. Aber wie gesagt, ich glaube, so dieses sich selbst einzugestehen, so ein bisschen auch diese Achtsamkeit zu haben, hoppla, ich glaube, so wie ich mich jetzt gerade fühle, das ist nicht normal, da schwelt irgendetwas, das belastet mich, ich muss mir da Hilfe suchen, das, wie gesagt, versuchen dann im Betrieb auch zu finden, und wenn das nicht geht, dann natürlich auch über andere Anlaufstellen.
Okay. Daniela, wenn dann die jungen Mädchen in die Ausbildung gehen, was sagst du denen, wenn die dann in einen Handwerksbetrieb gehen, was sagst du denen?
Also ich glaube, es wäre so ein bisschen Wolkenkuckucksheim, wenn ich jetzt einem jungen Mädchen raten würde und dann sprich mal mit deinem Chef, wenn du Periodenschmerzen hast. Also ich glaube, das kann gerade ein junges Mädchen mit all der Unsicherheit, die das ja auch mit sich bringt, nicht leisten. Was aber der Betrieb sehr gut leisten kann, ist ein Klima zu schaffen, in dem das denkbar ist. Und in dem dieses junge Mädchen, das irgendwann eine junge Frau wird und eine gestandene Frau wird, sich so sicher weiß, dass sie eben auch solche Themen, die erstmal unangenehm scheinen, ansprechen kann und damit vielleicht für alle eine Lanze bricht und dann ermöglicht, einfach nur, dass die Option da ist, darüber zu sprechen. Es geht gar nicht darum, dass jeder sein Innerstes nach außen krempeln kann und über psychische Probleme oder über Menstruationsprobleme, Endometriose, weiß der Geier was spricht. Es geht darum, dass das Klima in den Betrieben so gut ist, dass es prinzipiell für mich denkbar ist, sogar so etwas anzusprechen.
Das sind ja letztendlich, wenn ich das eine große Überschrift nehme, ist es eine Form der Unternehmenskultur.
Ja, absolut.
So, wie gehen wir miteinander um, auch mit besonderen Themen? Also, und letztendlich ist es ja ein besonderes Thema. Also zumindest Stand heute, dass man es dann an der Stelle zu einem normalen Thema macht. Also dass
das ist der Wunsch.
Ja, na klar. Also dann sind wir ja halt auf dem Weg. Deswegen machen wir sowas ja wie heute hier auch, um vielleicht auch dazu sensibilisieren. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt. Ich komme nochmal auf das Thema zurück, weil du vorhin gesagt hast, Stichwort Wechseljahre, die Situation. Was empfiehlst du denn da den Zuhörerinnen und Zuhörern, soweit sie denn in Personalverantwortung hier stehen oder Führungsverantwortung stehen, mit ihren Mitarbeiterinnen umzugehen?
Wichtig ist, sich selbst zu informieren. Also wenn man selbst so mit sich ehrlich ist, einmal als Führungsperson und sich überlegt, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich die Frage gestellt bekäme? Ich habe Hitzewallung, ich schlafe seit 3 Tagen nicht schlecht, wie kann denn der Betrieb mich unterstützen? Und wenn ich selbst in Schnappatmung gerate, weil ich gar nicht so richtig weiß, wie ich jetzt unterstützen kann, dann ist es genau der richtige Moment, entweder das Führungspersonal geschult zu wissen oder aber eine Fortbildungsveranstaltung, erstmal nur so ein Kickoff für das Unternehmen auszurollen, damit alle einen niedrigschwelligen Zugang haben zu Wechseljahren und Betrieb. Was macht das im Betrieb? Wie sind die Zahlen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Denn wir haben ja häufig die Situation, dass wir Angst haben, wenn wir was über einen großen Betrieb ausrollen, dass das irrsinnig mit Kosten verbunden ist. Das ist gerade bei den Wechseljahren nicht der Fall. Es sind kleine Methoden, die sehr zielführend sind in der Unterstützung der Frauen, wenn ich weiß, was im eigenen Betrieb gebraucht wird. Deshalb, also so ein One-Size-Fits-All-Konzept gibt es auch da nicht. Und das ist auch das, wovon wir dringend weg müssen, individualisiert das Unternehmen anzuschauen, zu gucken, wie groß ist das? Wie viele Frauen arbeiten da? In welcher Altersstruktur sind die? Was sind deren Wünsche? Und wie können wir das am besten hier implementieren?
Naja, das Thema Größe, was du ja ansprichst, wenn ich auf Handwerksbetriebe natürlich schaue, haben wir ja durchaus von dem absoluten Kleinstbetrieb, ich sag mal nur um eine Zahl zu nennen, 5, bis hin zu, was weiß ich, 30, 40, 50 und so weiter. Ja. Also an der Stelle haben wir schon noch einen Unterschied. Du hebst nochmal den Zeigefinger.
Absolut. Und selbst das kleinste Unternehmen kann anfangen. Ja. Eine Freundin von mir war bei meinem Mann in der Firma kurz auf Toilette und kam wieder und hat gesagt, das finde ich toll, Dani, dass du das durchgesetzt hast. Und dann sage ich, was denn? Es gibt Periodenprodukte auf dem Klo. Und dann sage ich, das war ich nicht. Das hat mein Mann ganz selbstständig von sich, gut, er ist bei mir sozialisiert, aber hat das ganz von sich entschieden und dahingestellt. Und das ist für jeden verfügbar. Das ist so eine kleine Maßnahme, die kostet wirklich nicht viel. Aber alleine das parat zu haben, für einen kleinen Handwerksbetrieb schon. Das ist ein toller Feuerlöscher und es ist ein großartiges Signal. Du bist da nicht alleine. Wir sorgen für dich, wir sehen dich, wir hören dich. Und alleine dieses Signal kann schon Anlass sein, sich da wertgeschätzt zu fühlen und zu sagen, Chef, wir haben schon die Periodenprodukte, da gibt's noch was, da möchte ich noch mal reinhaken.
Und letztendlich ist das ja ein Führungsaspekt an der Stelle, Unternehmensführungsaspekt. Wir sehen dich als Mensch, als Individuum, als Person und wollen dich auch sehen und auch mit dir weiter umgehen. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Fabian, du hast vorhin ganz am Anfang mal auch über das Thema Verhalten gesprochen, über Ernährung gesprochen und auch über Sucht gesprochen. Ich möchte das auch nochmal aufgreifen. Auch das ist ja unter Umständen ja auch nochmal ein potenzielles Männerthema oder junge Männerthema vielleicht. Was kann ein Betrieb an dieser Stelle tun? Auch dieses durchaus offen zu thematisieren. Auch das ist ja unter Umständen ein Sicherheitsaspekt.
Jetzt gerade das Thema Sucht.
Ja.
Sucht ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es oftmals einfach auch im Verborgenen stattfindet. Ne? Also sprich, jetzt mit einem Glas Wein oder zwei oder drei irgendwie in den Tag zu starten, das ist leider verbreitete Realität bei vielen Menschen da draußen auch, ist aber etwas, was ich nicht so unbedingt sehe. Jetzt mit der Kippe irgendwo im Pausenraum zu stehen oder irgendwo auf dem Gelände, das sieht man. Also sprich, das sind unterschiedliche Themen mit einer unterschiedlichen Sichtbarkeit. Und die erste Herausforderung ist auf jeden Fall erstmal, dieses Unsichtbare auch sichtbar zu machen. Also ich meine, keiner würde jetzt irgendwie, wenn man im Plenum zusammensitzt, dann sagen oder sich irgendwie bekennen, hoppla, ich habe dieses oder jenes oder heute Morgen schon eine halbe Flasche Wodka, bevor ich hier auf die Baustelle gekommen bin, das mache ich immer so. Also das wird keiner machen. Das wäre völlig fremd zu glauben, dass das irgendwie funktioniert. Aber auch was Daniela vorher gesagt hat, wir brauchen ein Klima. Wir brauchen unterschiedliche Schritte an verschiedenen Stellen im betrieblichen Ablauf. Ob das jetzt Commitments sind, ob das Sachen sind wie kleine Teams, wie Buddies, die ein bisschen auch aufeinander gucken, um eben auch dieses Gefühl zu haben, hey, pass mal auf, wenn ich irgendwie etwas habe, auch ob es das Thema Sucht ist, ob es stoffgebunden oder nicht stoffgebunden ist, ich kann mich auch jemandem anvertrauen. Und wenn ich das tue, dann kriege ich nicht mit voller Wucht irgendwie die Leviten gelesen und das Arbeitsverhältnis gekündigt, sondern ich bekomme Hilfe. Ob es jetzt über verschiedene Anlaufstellen ist, die mir genannt werden, aber auch hier, da bin ich ganz bei Daniela, ist das einfach ein Führungsthema. Ich muss wissen als Führungskraft, welche Möglichkeiten gibt es da draußen. Wenn ich jetzt jemanden habe mit Sucht X oder Y, an wen kann sich diese Person wenden? Wie gehe ich damit um? Welche Gefahren hat das für den betrieblichen Ablauf? Und so weiter und so fort. Also sprich, so dieses wohlwollende aufeinander achten, ein Klima schaffen, in dem man sich öffnen und anvertrauen kann und so ein bisschen einander auch in die Pflicht nehmen. Schaut nicht weg. Man kriegt es ja vielleicht auch mit, wenn der eine Kollege irgendwie mal nach Alkohol riecht morgens oder sowas, dass der dann vielleicht auch irgendwie Hilfe angeboten bekommt. So, ich habe eine Veränderung bei dir gesehen. Hast du mal Lust, darüber zu sprechen? Und so weiter und so fort. Also das sind so unterschiedliche Sachen, die natürlich mit Information zu tun haben, mit betrieblichen Abläufen. Das ist ein Führungsthema. Und das muss alles so ineinander greifen, um letzten Endes ein Beet zu bestellen, auf dem so Maßnahmen dann auch wachsen können und so ein Klima einfach auch wachsen kann.
Du hast gerade den Dritten oder die Dritte, je nachdem, angesprochen, die das potenziell feststellt oder zumindest eine Idee hat, Mensch, da könnte Alkoholgeruch eine Rolle spielen oder Alkoholverzehr eine Rolle spielen. Auch das ist ja nicht so ganz einfach. Da braucht es ja genau das gleiche Klima. Also derjenige oder diejenige müsste sich ja genauso gut trauen können, den anzusprechen oder potenziell das auch zu signalisieren, im Betrieb zu signalisieren. Pass mal auf, wir müssen hier mal ein bisschen.
Genau. Oder wenn es dann vielleicht wirklich so ist und dann Gefahr für die Person selbst oder für Dritte oder für das Unternehmen, wenn dann eine Linie überschritten ist, zu sagen, okay, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Wie kann ich denn, sage ich mal, gesichtswahrend so ein Thema jetzt auch ansprechen, damit es auch Konsequenzen hat? Aber das ist, wie gesagt, so eine ganz, ganz klare Klimafrage. Also wie schaffe ich das? Und da müssen die unterschiedlichen Personen im Team auch an einem Strang ziehen, wie bei uns. Wir haben beispielsweise sowas wie eine Wohlfühlstunde. Ja? Eine Wohlfühlstunde, die ist ungefähr alle 4 Wochen auch prominent platziert bei uns im Teamkalender, wo wir völlig unabhängig von irgendwelchen Arbeitsthemen einfach nur darüber sprechen, was ist bei uns jetzt gerade so, wie geht's uns? Wir machen irgendwie so einen emotionalen Check-in, wo man ein kleines bisschen auch sagt, okay, ich stehe hier und da, mir liegt dieses auf der Seele oder ich habe jetzt gerade festgestellt, das und so weiter und so fort. Also solche Sachen wie Wohlfühlstunden oder wie andere Vehikel, die man innerhalb von betrieblichen Abläufen in Teams oder Ähnlichem installieren kann, wo ich dann zum einen als selbst auch als Führungskraft vermitteln kann, hey, hier ist ein Safe Space, findet auch manchmal ohne mich statt, ne? Wenn es auch Sachen gibt, die vielleicht mich und meine Führung auch erstmal betreffen und sich die Teammitglieder miteinander austauschen wollen. Aber da braucht es Goodwill, auch gar nicht viel Geld, da bin ich ganz bei Daniela. Manchmal sind es einfach nur so Kleinigkeiten, Möglichkeiten zu schaffen für den Austausch, um zu verstehen, ich bin damit nicht alleine, ich kann mich hier öffnen und ich habe auch innerhalb des Betriebs Anlaufstellen für dieses Thema.
Daniela, dann nehme ich dich da nochmal direkt mit zu. Anlaufstellen für dieses Thema. Nun, wenn wir an Handwerksbetriebe an der einen oder anderen Stelle denken, ist ja, das ist jetzt, kann man jetzt gut finden oder auch nicht, aber einfach als Feststellung traditionell, dann sind dann nicht ganz so viele Frauen dort beschäftigt. An wen wendet sich denn die Frau, die dann potenziell die einzige ist?
Prinzipiell, wenn das Klima stimmt, sollte das Geschlecht eine sekundäre Rolle spielen, tatsächlich. Also ich denke, wenn ich im Betrieb ein Klima des Miteinanders, des Füreinanders auch geschaffen habe, dann ist es zweitrangig, ob ich jetzt meinem Kollegen oder meiner Kollegin berichte, dass es mir nicht gut geht oder ob ich mich vielleicht direkt an meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte wenden kann. Ich denke tatsächlich, das ist so eine Sache von Mensch zu Mensch. Und ja, es mag erstmal für einen Mann etwas befremdlicher sein, über ein klassisches Frauenthema sprechen zu müssen in dem Fall, ja. Und gleichzeitig kann das ja der Angesprochene auch als einen ganz großen Vertrauensbeweis und ein großes Kompliment auffassen. Und das trägt dann weiter zu diesem guten Klima bei. Also ich denke, das ist was im Grunde sehr befruchtend sein kann.
Nun möchte ich das ganze Thema noch mal eine Stufe vielleicht größer machen. Da ihr ja nun beide wissenschaftlich angehaucht seid und absolute Expertinnen und Experten
auf dem Gebiet seid. Jetzt bin ich
gespannt. Wir reden ja die ganze Zeit jetzt über Handwerk, auch in Deutschland. Wie ist denn das in anderen Ländern? Also wir haben ja über kulturelle Aspekte, in dem Fall jetzt unternehmenskulturelle Aspekte, gesprochen. Wie ist das denn in anderen Ländern?
Ein großes Vorbild, was die Frauengesundheit auch in den Betrieben angeht, ist UK. Also in Großbritannien ist es gesetzlich verankert, dass Unternehmen ihre Frauen gesundheitlich fördern müssen im Sinne der Gleichstellung und Gleichbehandlung. Da sind wir in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, noch meilenweit von entfernt. Die Frauengesundheit ist kein fester Bestandteil der betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen. Es ist nicht wie Rückengesundheit oder psychische Gesundheit. Die Frauengesundheit läuft noch unter Stressmanagement. Und das, wenn ich einen Wunsch äußern könnte, gilt es dringend zu ändern natürlich. Also da
Du meinst, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das soll ich als Krankenkassenmitarbeiter mal mitnehmen.
Genau, direkt mal umsetzen. Nein, also das brennt mir unter den Nägeln. Ne? Da blicke ich tatsächlich neidisch nach UK, weil das machen die uns wirklich vor, wie es geht, wie es gelingt, alle Angestellten mitzunehmen und alle zu unterstützen und alle gesund bleiben zu lassen. Denn wir müssen uns mal vorstellen, wie viel Lebenszeit wir bei der Arbeit und mit der Arbeit verbringen. Das sind die Orte nach, wir haben es gesagt, Kindergarten, Schule, wo wir wieder berufliche Gesundheitsförderung quasi leben und umsetzen können, die unser ganzes Leben wirkt, weil wir einfach irrsinnig viel Zeit in diesem Umfeld haben. Und wenn das ein gesundes Umfeld ist, was zur eigenen Gesundheit noch beitragen kann, besser geht's nicht.
Also es lohnt sich schon der Blick über den Tellerrand, also auch über Deutschlands Grenzen hinaus, stelle ich fest. Ja, ich möchte mit euch noch über Mythen sprechen. Du lachst schon, Daniela. Du bist jetzt gespannt, was kommt.
Mythen der Frauengesundheit gibt es unzählige.
Ich nehme mal eine oder eines. Frauen leben länger als Männer, weil sie sich mehr um ihre Gesundheit kümmern oder darauf achten.
Das ist eine wunderschöne These. Frauen leben länger als Männer, Punkt. Und gleichzeitig leben Frauen bis zu 25% länger in schlechter Gesundheit als Männer, Punkt. Auch da müssen wir ran. Was ich glaube, was den Männern gut tun würde, da sind wir wieder bei der Sozialisierung und ne, Indianer kennen keinen Schmerz und so. Ich glaube, es wäre gut für Jungs und Männer, früh begonnen, auch eine ähnliche Vorsorge- und Präventionsstruktur zu schaffen, wie wir sie für die Mädchen und Frauen haben. Bei den Mädchen und Frauen resultiert es einfach, oh Wunder, aus dem zyklischen Leben. Ein Mädchen, was die Periode hat, kommt irgendwann mit dem Frauenarzt, der Frauenärztin in Kontakt, kriegt entweder ein Verhütungsmittel aufgeschrieben oder nicht und ist dann aber ab diesem Zeitpunkt immer in einem ganz routinierten Intervall und geht halbjährlich zur Vorsorge. Etwas Vergleichbares haben die Männer nicht. Das heißt, sie werden an diese Vorsorgestruktur gar nicht so diszipliniert rangeführt wie die Mädels. Das würde sicher mithelfen, meine These.
Du hast eigentlich schon einen Mythos vorweggenommen, den ich hier auch stehen
habe.
Alles gut. Aber ich frage den Fabian trotzdem, vielleicht hat er ja noch eine andere Erklärung an der Stelle. Männer sind von Natur aus robuster und kümmern sich deshalb weniger um ihre Gesundheit.
Ja, also Männer tragen eine gewisse Robustheit zur Schau. Ja, wie so eine Monstranz auch vor sich her, die allerdings sich mit den Zahlen der Epidemiologie nicht irgendwie aufrechterhalten lässt. Das ist absolut faszinierend, wenn man sich anguckt vom Kindesalter, Jugendalter, ist doch die männliche Gesundheit auch eine sehr, sehr fragile, auch was die Krankheiten angeht. Wir haben es vorhin gesagt, Daniela sagte, Frauen sterben häufiger am Herzinfarkt. Gleichwohl ist es so, dass auch natürlich auf Grund von Lifestyle-basierten Entscheidungen Männer deutlich häufiger einen Herzinfarkt eben auch bekommen. Also sprich, die Gesundheit der Männer ist fragil und quasi durch die ganze Biografie auch beeinträchtigter, möchte ich jetzt vielleicht einfach mal so provokant auch hier so äußern, als die der Frauen. Gleichzeitig wird mit dieser Robustheit kokettiert und bei sämtlichen epidemiologischen Studien, wo auch nach dem subjektiven Gesundheitszustand gefragt wird, berichten die Männer von sich selbst immer einen positiveren, einen gesünderen Allgemeinzustand, als es die Frauen tun. Das ist erstaunlich, weil die Zahlen das tatsächlich so nicht hergeben.
Also persönlicher Eindruck oder ja, woran liegt das? Was meinst du?
Ja, ich glaube auch ein bisschen an einem anderen Gesundheitsverständnis. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt gerade kein akutes Gebrechen habe, ist schon alles in Ordnung so irgendwie. Ne? Also ein bisschen auch dieses bewusste Ausblenden möglicherweise auch von eigenen Schwächen, von Unzulänglichkeiten, von Gebrechen, von Defiziten oder ähnliches, das können wir hervorragend. Und so ein bisschen so dieses in sich hineinhören wird ja, und da drehen wir uns jetzt ein kleines bisschen im Kreis, auch schon so abtrainiert, wenn man immer sagt, nee, Indianer kennt keinen Schmerz. Also das ne, muss man gar nicht irgendwie auf sich hören. Wie gesagt.
Und schon gar nicht thematisieren.
Ja.
Ja, okay. Daniela, mit Anfang 30 sind Frauen noch zu jung für die Wechseljahre.
Ja, schönes Zitat, schöner Mythos. Also, es ist so, die Menopause, und das ist die letzte Blutung im Leben einer Frau, ist bei uns so mit 51, 52. Die Perimenopause, also die Zeit der hormonellen Veränderungen rund um diese letzte Blutung, dauert je nach Datenlage so zwischen 3 bis 11,8 Jahren. Wenn wir jetzt mal sagen, das ist so ein Lebensjahrzehnt und nehmen mal die 51 Jahre, dann sind wir so bei 41, wo man das auch schon durchaus merken kann und das ist kein harter Cut-off. Definitionsgemäß sind 1% der Frauen bei ihrer letzten Blutung unter 40 und 0,1% sogar unter 30. Und würde ich sagen, mit 30 bist du definitiv zu jung für die Wechseljahre, wäre es Medical Gaslighting für all diese Betroffenen. Insofern ganz klar Mythos und gehört auch als solcher unbedingt gebannt.
Das hast du sehr eindeutig beantwortet. Vielen Dank. Wir kommen auch so langsam zum Ende. Daniela, wenn du ein Fazit oder ein, wie soll ich das nennen, ein Aspekt in den Mittelpunkt rücken möchtest als möglichen Kulturwandel, auch im Hinblick auf Unternehmensführung und Personalverantwortung, was wäre das für dich?
Ich würde mir wünschen, dass die Frauengesundheit den Stellenwert in den Unternehmen einnimmt, den sie dringend braucht. Und zwar Seite an Seite mit der psychischen Gesundheit, mit der Rückengesundheit, mit der Unternehmens- und Unternehmer- und Unternehmerinnengesundheit an sich. Und dass sie dort fest verankert wird, sodass alle gesund bis ins hohe Alter Longevity nicht nur als Buzzword leben und arbeiten können.
Fabian, was wäre das für dich, so ein Fazit? Und eine Sensibilisierung so zum Abschluss.
Ja, Ich könnte es mir leicht machen und sagen, genau das, was Daniela gesagt hat, nur halt eben auch für Männer.
Wollte ich auch sagen.
Aber nein, aber so leicht machen möchte ich es mir nicht. Ich möchte allerdings an der Stelle auch vielleicht einsetzen, wo Daniela gerade auch aufgehört hat, um ein kleines bisschen, oder nicht nur ein kleines bisschen, sondern um diese Information zu erhalten. Wie ist es denn überhaupt in meiner Belegschaft, meinem Team, in meinem Handwerksbetrieb oder ähnliches, um diese Themen, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, um gesundheitsrelevante Verhaltensweisen, Alkoholkonsum, Ernährungsverhalten und so weiter und so fort. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Würde ich mir wünschen von den Unternehmen da draußen, dass noch viel häufiger als bislang die Beschäftigten einfach mal gefragt werden, ob das jetzt über Mitarbeiterbefragungen im großen Stile bei eher vielleicht auch mittleren oder großen Unternehmen ist, ob das mit Workshop-Formaten ist oder ähnliches, um Einblick zu bekommen. Denn erst dann habe ich die Möglichkeit, mit der richtigen Maßnahme um die Ecke zu kommen, um dort etwas zu verbessern. Und man darf nicht vergessen, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also sprich, um zu wissen, was in meinem Team jetzt gerade gebraucht wird, muss ich sie fragen und nicht einfach mir überlegen, oh, das könnte jetzt irgendwie ganz gut passen und versucht mal und mich dann wundern, dass die BGF-Maßnahme nicht ankommt. Also sprich, ja, Gesundheit dahin bringen, Männergesundheit, Frauengesundheit, wo sie hingehört, was den Stellenwert angeht. Und ein Weg, der sicherlich auch dahin führen kann, ist häufiger, engmaschiger auch auf die Beschäftigten zu hören, diese zu fragen. Und last but not least, wir haben ja auch einfach die gesetzliche Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung, ja, so etwas als Anlass zu nehmen, um da genau hinzuhören und sich ehrliches Feedback einzuholen und dieses mit den nötigen Konsequenzen auch aufzuarbeiten.
Vielen, vielen Dank für eure Plädoyers letztendlich für das Thema Frauen- und Männergesundheit. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart heute für das Gespräch. Das war sehr erhellend. Also nicht nur wissenschaftlich, sondern auch mit Perspektive. Ich glaube, das können unsere Hörerinnen und Hörer gut gebrauchen und dementsprechend aus diesen Informationen auch etwas mitnehmen. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, Daniela. Es hat mir Spaß gemacht. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt und vielleicht haben Sie ein paar Minuten Zeit für ein Feedback in unserer Podcast-App. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen, möglicherweise auch neue Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikkklassik.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen der IKK Klassik sind wir erreichbar. Vielen Dank. Euch allen noch einen schönen Tag.
Danke, Kai. Danke, Daniela.
Ebenso. Danke euch beiden.
Viele Grüße nach Bad Nauheim.
Ja, danke. Grüße zurück.